Fluor, Chlor, Kohlen, Wasserstoffe und das Ozonloch. Eigentlich Themen wie aus einem anderen Jahrhundert. Die Geschichte davon, wie die Welt in den 1980ern zusammenkam, um die menschengemachte Zerstörung der Ozonschicht erfolgreich zu stoppen, die ist den meisten bekannt. Oft wird sie erzählt, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Wir haben es schon einmal geschafft, die Welt vor uns selbst zu retten, indem alle Länder zusammen an einem Strang gezogen haben. Wenn wir nun das Gleiche wieder tun, können wir auch die Klimakrise überwinden. Ein einleuchtender und mutmachender Gedanke. Aber ist es wirklich so einfach? Und wie vergleichbar sind diese beiden Umweltkrisen wirklich? Wir blicken heute auf die Geschichte. Von der Einführung der FCKWs in den 1920ern über die Entdeckung des antarktischen Ozonlochs 1985 bis ins Hier und Jetzt auf die Entwicklung der Ozonschicht über die letzten Jahrzehnte. Und danach stellen wir uns diese Frage, ob die heutige Klimakrise wirklich auf ähnliche Weise gelöst werden kann. Wie gesagt, von der Ozonschicht haben die meisten wahrscheinlich schon gehört und dass sie lebenswichtig ist, scheint auch irgendwie selbstverständlich. Aber warum eigentlich? Was ist Ozon? Und was ist die Ozonschicht? Nun, fangen wir mal ganz vorne an. Unsere Atmosphäre lässt sich in mehrere Schichten unterteilen. Wir leben in der Troposphäre und nach der Troposphäre fängt ab einer Höhe von ungefähr 8 bis 15 Kilometer die Stratosphäre an. Also, wir haben zuerst die Erdoberfläche, dann die Troposphäre und schließlich die Stratosphäre. Soweit so gut. Aber wo kommt jetzt das Ozon her? Seit etlichen Millionen Jahren steigen Sauerstoffmoleküle in die Stratosphäre auf. Dort treffen sie dann auf intensive, ungefilterte Sonnenstrahlung, die die Sauerstoffmoleküle in zwei freie Sauerstoffatome teilen. Diese freien Atome suchen sich dann einen neuen Partner, und zwar intakte Sauerstoffmoleküle. So wird aus einem Sauerstoffmolekül und einem Sauerstoffatom Ozon, drei Sauerstoffatome in einem Molekül. Dieses leicht fischig riechende Gas sammelte sich so über die Äonen in einer Höhe von 23 bis 24 Kilometern in der Stratosphäre an. Obwohl das Ozon bei direktem Kontakt giftig sein kann, wirkt es dort oben Wunder für uns. Die Eigenschaften des Moleküls absorbieren Sonnenstrahlung von einer bestimmten Wellenlänge. Und dieser Teil der Sonnenstrahlung, den wir UVB oder auch UVC-Strahlung nennen, ist verdammt schädlich für uns. Ohne das Ozon würden also vor allem mehr UVB-Strahlen die Erdoberfläche erreichen. Und dort würden sie den Pflanzen und Tieren, egal ob im Wasser oder auf dem Land, erheblichen Schaden zufügen. Hautkrebs, Zellmutationen, ein schwächeres Immunsystem, weniger Photosynthese, geringere Nahrungsmittelproduktion und weniger Sauerstoff in der Troposphäre. Die Folge wäre ein ziemlich lästiges Leben. Doch zum Glück gab es über Millionen von Jahren eine relativ stabile Konzentration von Ozon in der Stratosphäre. Die hat die Entwicklung des Lebens erlaubt und die negativen Effekte von UVB-Strahlung für die längste Zeit verhindert. Doch dann kamen die 1920er. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, Deutschland ist demokratisch und neue Erfindungen verändern das Leben. Ampeln, Drive-in-Restaurants, der Föhn, das Brotschneidegerät, der Fernseher und natürlich ammoniakfreie Kühlschränke. Vor allem letzteres war revolutionärer, als es vielleicht scheinen mag. Denn endlich gab es Kühlschränke für den privaten Haushalt, die weder drohten, einen zu vergiften, noch zu explodieren. Stattdessen verwendeten die Hersteller nun andere Chemikalien als Kühlmittel. Die waren geruchslos, nicht brennbar und vor allem auch ungiftig. Die Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoffe. Oder kurz und viel einfacher, FCKWs. Nicht nur für die Konsumenten waren die ein unglaublicher Fortschritt. Auch die Produzenten konnten sich über die beständigen, leicht verwertbaren und reaktionsträgen Chemikalien freuen. Schnell wurden FCKWs auch in anderen Produkten und Prozessen verwendet. Als Treibgas in Sprühflaschen, bei der Produktion von bestimmten Plastikarten, als Reinigungs-, Wasch- oder Lösungsmittel, in der Kosmetik, in Pestiziden, Feuerlöschern und natürlich als Kühlmittel, nicht nur in Kühlschränken, sondern vor allem auch in Klimaanlagen zum Beispiel. In vielen Bereichen dienten FCKWs also als günstige, ungiftige und einfache Alternative. Nach den 20ern kamen dann natürlich die 30er, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg und die Mauer. Der Zeitgeist war unbeständig, doch zumindest auf FCKWs war allzeit Verlass und so verwendeten wir immer mehr davon. Aber dann, in den 70ern, wurden erste Stimmen laut, die an der Harmlosigkeit der FCKWs zweifelten. Zuerst entdeckte der spätere Nobelpreisträger Paul Crutzen im Jahr 1971 bestimmte chemische Prozesse, die die Ozonmoleküle zerstören können. Eine Verbindung zu FCKWs machte er damals noch nicht, aber die potenzielle Empfindlichkeit der Ozonschicht war beschrieben. Im gleichen Jahr erkannten die Vereinten Nationen auf einer Konferenz in Stockholm die Verdünnung der Ozonschicht als eine ernste theoretische Gefahr an und gründeten das UN-Umweltprogramm UNEP. Außerdem wurde die Einrichtung von 110 atmosphärischen Messstationen beschlossen, die auch die Ozonschicht von nun an unter die Lupe nehmen sollten. 1973, zwei Jahre später, stellte dann der Wissenschaftler James Lovelock FCKWs in der Atmosphäre fest. Schließlich, nur ein Jahr später im Jahr 1974, fügte der Mexikaner Mario Molina die Puzzleteile zusammen und machte eine Entdeckung, für die er heute viel bekannter sein sollte, als er es wahrscheinlich ist. Er beschrieb erstmals, wie FCKWs und ähnliche Stoffe Ozonmoleküle zerstören können. FCKWs sind langlebig und können bis zu 100 Jahre lang unverändert in der Troposphäre verweilen. Da bleiben sie meistens aber nicht lange. Stattdessen steigen sie auf in die Stratosphäre. Dort treffen die Stoffe dann auf ungefilterte Sonnenstrahlung. Diese lässt die FCKW-Moleküle auseinanderbrechen. Das Resultat? Es befinden sich nun freie Chloratome in der Stratosphäre. Und hier wird's problematisch. Wie Molina erklärte, reagieren die Chloratome mit dem Ozon. Denn aus dem Chlor und dem Ozon, das ja aus drei Sauerstoffatomen besteht, werden so ein Sauerstoffmolekül und Chlormonoxid. Das erste Ozonmolekül ist somit schon zerstört. Doch es geht noch weiter. Das nun entstandene Chlormonoxid kommt anschließend mit freien Sauerstoffatomen in Kontakt. So wird aus Chlormonoxid und freiem Sauerstoff wieder ein Sauerstoffmolekül und ein freies Chloratom. Und das freie Chloratom trifft dann wieder auf Ozon und der ganze Zyklus geht von vorne los. Diese Reaktionskette kann tausende Male vonstatten gehen, wie Mario Molina selber in einem Interview mit Al Gore erklärte.
What we call a catalytic effect is that a single chlorine atom coming from a molecule, a freon molecule, as it was called by DuPont at that time, a single chlorine atom is recycled, so it can destroy tens of thousands of ozone molecules. Oh. That's why we have this huge amplification factor, but it's something commonly known in industry, catalysis. Uh-huh. But the very important message is that the environment is
vulnerable.
It's vulnerable, and it doesn't take much for human activities to do a lot of damage.
Ein einziges FCKW-Molekül kann also bis zu 100.000 Ozonmoleküle zerstören. Diese Reaktion funktioniert besonders gut an den Polen. Die Ozonschicht wird also vor allem über den Polen dünner und dünner, bis wir schließlich von einem Ozonloch sprechen. Die FCKWs sind übrigens nicht die einzigen Stoffe mit solch einer Wirkung, aber das nur am Rande. Also, laut der Hypothese, die Mario Molina 1974 aufstellte, können FCKWs die Ozonschicht zerstören. Das hätte verheerende Folgen. Sein Appell lautete also, keine FCKWs mehr verwenden. Zumindest bitte doch nicht in Sprühdosen, die das Zeug ja direkt in die Atmosphäre sprühen. Doch das war nicht jedem recht. Vor allem nicht der Chemieindustrie.
The industry thought, well, this is just speculation. We're not going to change.
Lediglich Spekulation. Ein Vertreter der Industrie sagte damals sogar, wir können nicht aufgrund einiger Spekulationen eine milliardenschwere globale Industrie in Gefahr bringen. Es ist nicht fair, FCKWs als schuldig zu betrachten, solange dies nicht bewiesen ist. Doch obwohl der Widerstand anfangs groß war und obwohl es etwas Zeit brauchte, verdichteten sich die Beweise.
It was so surprising that the experts in the scientific community, most of them except a few chemists like ourselves, they thought this had to be a natural phenomenon. It was too big. But we were able to work with the community to design experiments that involved this ER2, what used to be the U2 spy plane, flying over Antarctica and making measurements that were definitive. It was very clear. The science became just like a smoking gun. It had to be the chlorine coming from the CFCs.
Zum Glück konnten die Wissenschaftler relativ schnell unumstreitbare Belege vorlegen, so Molina. Trotzdem dauerte es noch 10 weitere Jahre, bis in 1985 das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht beschlossen wurde. Im gleichen Jahr kam es dann zu der bisher drastischsten Entdeckung. Der Brite Joseph Farman entdeckte ein riesiges, sich seit Jahren ausdehnendes Ozonloch über der Arktis. Fun Fact, auch die Satelliten der NASA und die Messstationen hatten in den Jahren zuvor diese Abnahme der Ozonkonzentration festgestellt. Die Messungen waren aber so drastisch, dass sie als Messfehler abgetan wurden. Doch nun ging es schnell. Schon 2 Jahre später unterzeichneten die ersten Länder das Montreal-Protokoll, das die Nutzung von FCKWs weitgehend einschränkte. Dabei federführend war, so komisch es auch klingen mag, die Mutter des Neoliberalismus, Margaret Thatcher.
Let me quote from a letter that I received only 2 weeks ago from a British scientist on board a ship in the Antarctic Ocean. He wrote, "In the polar regions today, we are seeing what may be early signs of man-induced climatic change. Data coming in from Halley Bay and from instruments aboard the ship on which I am sailing show that we are entering a spring ozone depletion, which is as deep as, if not deeper, than the depletion in the worst year to date. It completely reverses the recovery observed in 1988. The lowest recording aboard this ship is only 150 Dobson units for ozone total content during September, compared with 300 for the same season in a normal year. That, of course, is a very severe depletion. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. Mr. President, the evidence is there. The damage is being done. What do we, the international community, do about it?"
Das war ein Zusammenschnitt von Thatchers Rede an die UN-Generalversammlung von 1989 zum Thema Klimawandel. Also, erstaunlicherweise hatte die Politik es geschafft. Die verschiedenen FCKWs und weitere ozonschädliche Stoffe wurden in 2 Gruppen geteilt. Stoffe in Gruppe 1 durften direkt ab 1990 nicht mehr verwendet werden. Die in Gruppe 2 waren schwerer zu ersetzen, so zum Beispiel die Art von FCKWs, die in Feuerlöschern verwendet wurden. Diese sollten trotzdem allmählich aus der Produktionskette verschwinden, bis zum Jahr 2000 in den entwickelten Ländern und 10 Jahre später auch weltweit. Die Menschheit fuhr auf eine Schlucht zu und zog in allerletzter Sekunde die Notbremse. Stillstand kurz vorm Abgrund, gerade noch rechtzeitig. Das Problem schien erfolgreich gelöst.
The first step was just to eliminate half the industrial production and all the countries of the planet agreed. But with the science becoming so clear, the second step was to eliminate the production entirely, except allowing for developing countries a few additional years. But that's really a success story. The industry initially was worried that it was going to be a huge economic crisis, that we were going to lose jobs. None of that happened. Society was able to find other chemicals. We still use spray cans, refrigerators, and so on, but with compounds that do not harm the ozone layer. So society is quite capable of addressing these sort of issues. But it would not have happened without this international agreement, the Montreal Protocol, which is a very important precedent.
So viel zur Geschichte. Aber inwiefern hat sich die Ozonschicht tatsächlich erholen können? Schauen wir mal auf die Entwicklung seit dem Jahr 2000. Die erste Feststellung ist, dass so gut wie keine unnatürlichen ozonschädlichen Gase mehr freigesetzt werden. Im Vergleich zu 1987 fielen die Emissionen um 99%. Allerdings sind FCKWs und ähnliche Gase sehr langlebig. Sie bleiben, wie zuvor erwähnt, bis zu 100 Jahre in der Atmosphäre. Hinzu kommt dann ja auch noch, dass ein FCKW-Molekül oder ähnliche Moleküle zu einer regelrechten Kettenreaktion führt. Mit anderen Worten, nur weil die Stoffe weniger ausgestoßen werden, heißt das nicht, dass sich die Ozonschicht direkt erholen kann. Entsprechend wuchs das Ozonloch über der Antarktis bis 2005 weiter an. Seitdem kam es dort allerdings zu einer rasanten Umkehr des Trendes. Die vollständige Erholung der Schicht über der Antarktis könnte demnach schon in 80 Jahren erfolgen. Oder erst in 80 Jahren, kommt drauf an, wie man draufschaut. Ein bisschen anders ist die Situation im Norden der Erde. Über der Arktis trat 2011 plötzlich ein neues, großes Ozonloch auf. Wie kam es dazu? Nun, es ist kompliziert. Aber einiges weist darauf hin, dass bestimmte Wetterlagen, die die ozonschädliche Reaktion in der Stratosphäre zu bestimmten Zeiten beschleunigen, häufiger werden. Und auch am Äquator nahm die Ozonkonzentration fortwährend über die letzten Jahrzehnte ab. Und trotzdem, langfristig wird sich die Ozonschicht tatsächlich wieder erholen. Vollständig. Die Beschlüsse des Montrealer Protokolls werden das Problem lösen. Das wird zwar lange dauern, aber es wird geschehen. Die Chlorkonzentration in der Stratosphäre wird voraussichtlich 2100 wieder auf dem Level von 1960 sein. Und die Ozonkonzentration könnte sich bereits 2065 wieder vollständig erholt haben. Also, was kann ich sagen? Heute gibt es tatsächlich kein Aber. Das Montrealer Protokoll wird eine wahre Erfolgsgeschichte sein. Jetzt stellt sich nur noch die anfängliche Frage. Wie übertragbar ist diese Erfolgsgeschichte auf die Klimakrise? Im ersten Moment scheint die Situation ja nahezu die gleiche zu sein. Wir, also die Menschheit, stoßen bestimmte Gase aus, die einen negativen Effekt auf die Umwelt haben. Um die schlimmen Konsequenzen, die die Wissenschaft hervorsagt, zu verhindern, müssen wir zusammenkommen und die Emissionen dieser Stoffe stoppen. Was für die Ozonschicht FCKWs waren, sind für das Klima die Treibhausgase. Was für Ersteres das Montrealer Protokoll war, sind für Zweiteres das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen. Doch diese Sicht vernachlässigt einen grundlegenden Unterschied. FCKWs waren nützliche Stoffe in vielen Produkten, ohne Zweifel. Sie waren ungefährlicher, günstiger und einfacher zu handhaben als ihre Alternativen. Sie aufzugeben fiel der Chemieindustrie schwer. Doch in den meisten Verwendungen war das relativ problemlos möglich. Es mussten erstmal alternative Kühlmittel gefunden werden zum Beispiel, doch auch das ging schnell. Die Treibhausgase allerdings sind viel fundamentaler. Sie werden in jedem Prozess des modernen Lebens ausgestoßen. Sei es beim Transport, bei der Produktion von Gütern, in der Landwirtschaft oder der Energieerzeugung und quasi jedem anderen Lebensbereich auch. Der Ausstieg aus den FCKWs hieß, plakativ gesagt, mittelfristig schlechteres Haarspray in Kauf zu nehmen. Natürlich war es ein bisschen komplizierter, aber sonderlich merkbar war die Umstellung für den Otto-Normalverbraucher nicht. Der Ausstieg aus den Treibhausgasemissionen verlangt hingegen grundlegende Änderungen in jedem Prozessschritt eines jeden Produktes und der meisten Tätigkeiten und auch im Verhalten eines jeden Einzelnen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Es bedeutet jedoch viel mehr Aufwand und auch Widerstand. Es handelt sich einfach um ein größeres und komplexeres Problem. Und trotzdem sind wir nun auch hier an einem Punkt angekommen, an dem es in vielen Bereichen gleichwertige Alternativen gibt. Solaranlagen sind günstiger und effektiv, Batterien effizienter und Geschäftsreisen größtenteils unnötig. Also, was ist das Fazit? Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verlangt mehr Disziplin und auch mehr Opfer, als das Montrealer Protokoll es tat. Und dennoch bleibt die Geschichte des Ozonlochs und der Ozonschicht zumindest eine gute Motivation.
But here is a point that perhaps complicates things a little bit. Climate is a complex system. Science cannot tell us for sure how will the system respond if we continue with these emissions. But we can certainly talk about probabilities. And the concept of risk is crucial here. There is a very significant risk that if we do nothing, we will cause enormous damage with economic consequences that are huge and so on. If we are very lucky, maybe not that much would happen. But we're talking about one in five, one in ten probability that we will have huge disasters.
Das war die dritte Folge in unserer Jubiläumsreihe zu den Entwicklungen verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte über die vergangenen Jahre bzw. Jahrzehnte. Diesmal haben wir etwas weiter in die Vergangenheit geblickt. Aber es wurde einfach mal Zeit für eine vollkommen optimismusverbreitende Folge. Alle Quellen finden sich wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Das Buch The Ozone Hole, Past, Present and Future von S.A. und Tasnim Abbasi war in der Recherche zu dieser Folge besonders hilfreich. Auch das findet sich in der Beschreibung. Denen, die an einer vollständigen wissenschaftlichen und geschichtlichen Zusammenfassung zum Thema interessiert sind, empfehle ich das Buch aus dem Springer Verlag vollkommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.